Neuer Podcast, erste Folge. Meine Vorfreude ist sehr groß und ich hoffe, ich kann dir heute so einiges mitgeben, auch über mich, natürlich fachlich, aber auch ein bisschen was zu mir. Rein zum Gesundheitsthema möchte ich dir heute ganz viele Ausreden mit auf den Weg geben, dich mehr zu bewegen, denn unsere heutige Arbeit, egal ob im Büro, in der Schule, in der Bahn, im Auto, wir haben heutzutage doch einen sehr, sehr sitzfleischbetonten Lifestyle. Ich möchte dir Alternativen und direkte Tipps zum Umsetzen mit auf den Weg geben. Und du musst nicht befürchten, jetzt dein ganzes Leben umzukrempeln. Das geht auch in kleinen Schritten. Das werde ich dir in dieser heutigen Folge einfach mal vorstellen. Und ich finde, wir können jetzt einfach mal mit dem Intro loslegen und gleich danach hören wir uns wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Mein Name ist Kamil und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen Lieblingssport wieder schmerzfrei ausüben kannst, deinen Alltag so gestaltest, dass du fit und gesund bleibst, ohne dass dein Tag 28 Stunden haben muss. Außerdem sprechen wir darüber, wie du dich nach dem Essen leicht und energiegeladen fühlst, anstatt müde und aufgebläht. Und das ist noch lange nicht alles. Ich habe spannende Themen, praktische Tipps und inspirierende Gäste für dich. Also bleib dran und lass uns direkt starten. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Wer ist Kamil und was will er mir hier überhaupt verkaufen? Um mich kurz vorzustellen, verkaufen möchte ich dir nichts, denn das kann ich echt nicht gut. Eigentlich im ersten Leben bin ich Physiotherapeut, habe ganz klassisch in Praxen gearbeitet, die einen sehr sportphysiotherapeutischen Bezug hatten. Ich kam schon sehr früh in Berührung mit Leistungssportlern und jeder junge Physiotherapeut strebt da natürlich auch genau nach solchen Patienten. Später hatte ich das Glück, in verschiedenen Sportvereinen arbeiten zu können, unter anderem in der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen, durfte mich um die Stars von morgen kümmern und zusätzlich noch leidenschaftlicher über den Tellerrand gucken. Ich habe also die Fortbildung, die ich gewählt habe, danach ausgewählt, so, ich mag das Wort zwar nicht, aber so ganzheitlich wie möglich auszuwählen, weil eins ist Fakt, wenn wir auf die Medizin bzw. auf den Menschen als biologisches System schauen, dann reicht es halt nicht, wenn wir nur eine Seite auf der Gitarre spielen können. Da gibt es noch ein paar andere und nur wenn wir es drauf haben, so viele wie möglich davon, weil alle ist natürlich gerne mal utopisch, spielen zu können, dann klingt die ganze Sache auch erstmal gut und rund. Das Klientel, auf das ich mich eingeschossen habe, besteht aus leistungsorientierten Menschen. Und da geht es nicht nur um die Leistungssportler, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern es geht auch um, ich nenne sie so gerne Büroathleten oder Menschen, die unter anderen Bedingungen Hochleistung bringen müssen oder auch bringen wollen, je nachdem, wie die Einstellung überhaupt ist. Und bei denen ist es so, dass die Beschwerdebilder sehr, sehr vielfältig sind. Und das ist so toll daran, dass ich das jetzt in meinem Gesundheitscoaching sehr individuell anpassen darf. Und da ist es natürlich super, dass ich schon sehr früh angefangen habe, über diese Themen mich auch sehr vielfältig weiterzubilden. Die Menschen, die ich in den letzten Wochen und Monaten betreut habe, kamen, wie gesagt, mit verschiedenen und vielfältigen Beschwerdebildern zu mir. Es gibt die Leute, die sich sehr energielos fühlen, sehr müde, sehr überfordert von ihrem Alltag. Es gibt die klassischen orthopädischen Klienten, wo mal die Hüfte zwickt, die Muskulatur nicht das machen möchte, was sie eigentlich machen sollte und wofür sie gemacht ist. Frisch operierte oder kurz vor der OP stehende Menschen, Männer, die in ihren 20ern komischerweise mit Arthrose zu tun haben, einer Erkrankung, die eher in späteren Jahren auftaucht. Und die meisten haben eines gemeinsam, und zwar wissen deren Ärzte und Therapeuten nicht mehr weiter. Heißt, Schmerzen, Symptome, wie auch immer die aussehen, sind immer noch da, aber geholfen werden konnte ihnen jetzt nicht, vor allen Dingen nicht langfristig. Und wie du schon gesehen hast, der Podcast heißt Männersache nicht umsonst, denn ich habe mich darauf fokussiert, mich besonders dem männlichen Geschlecht zu widmen, ganz einfach aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, dass Frauen schon ein sehr vielfältiges Angebot finden, wenn es um ihre Wehwehchen geht. Aber bei uns Männern war das jetzt nicht so der Fall. Und diese Lücke möchte ich hier mit diesem Podcast auch schließen. Nicht nur mit dem Podcast, sondern natürlich auch mit meinem Gesundheitscoaching. Von daher, die Themen, über die ich spreche, die sind natürlich ganz oft universell. Ich werde aber den Fokus auf uns Männer legen. Welche Ursachen stecken hinter vielen Beschwerden meiner Klienten? Und das ist das Thema in dieser Podcast-Episode, nämlich die Bewegung bzw. der Bewegungsmangel. Dieser Mangel an Bewegung, nennt es jetzt mal das Gestresste, einen Abdruck in diverse Stühle hinterlassen, ist ein Problem, das wir hier in Deutschland vor allen Dingen durch die Ausgestaltung vieler Berufe auf lange Sicht ein Problem darstellt. Ich möchte dir eine Sache mal vorrechnen. Wir gehen mal durch. Jetzt ganz grob gesagt, schlafen wir, ich weiß, da werden jetzt viele noch zuhören und sagen, nee, um Gottes Willen, auf diese Schlafdauer komme ich auf jeden Fall nicht in der Woche, vielleicht am Wochenende. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du 8 Stunden in der Nacht schläfst, 1,5 Stunden am Tag für den Arbeitsweg hin und zurück brauchst, 9 Stunden auf der Arbeit bist, egal ob Schüler, egal ob Student, egal ob Schreibtischathlet. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, brutto natürlich. Wenn du nach Hause kommst, wird zu Hause erstmal entspannt gegessen, ins Handy geguckt, im Fernsehen sich eine Serie angeschaut. Zusammengefasst einfach, ich sag mal, 3 bis vielleicht 5 Stunden ausgeruht, meistens in einer sitzenden oder liegenden Position. Wenn wir jetzt alles zusammenrechnen, böse gerechnet, würden wir über 24 Stunden Sitzzeit kommen. Das ist jetzt natürlich nicht realistisch. Ich rede dann eher von, so wie ich es vorhin gesagt habe, der Brutto-Sitzzeit oder der Brutto-Inaktivitätszeit. Natürlich geht man mal auf Toilette oder in die Küche. Wenn wir es netto ausrechnen würden, würde da jetzt nicht so viel Aktivität hängen bleiben. Gehen wir aber mal von ungefähr 2 Stunden Zeit pro Tag für bewusste Aktivität aus. Da stellt sich die Frage, wie wir jetzt diese 2 Stunden gestalten. Das hat natürlich viel mit Lust und Motivation zu tun. Die Motivation kann von verschiedenen Seiten her kommen. Ist es eine externe Motivation? Zum Beispiel die Frau, die dir in den Bauchspeck kneift oder die Hose, die letztens noch gepasst hat und jetzt aber vorne nicht mehr zugeht. Also ein eher, ich nenne es jetzt mal, harmloserer Grund, der vielleicht einige von uns dazu animiert, uns mehr zu bewegen. Es gibt aber auch natürlich Gründe, die sind vielleicht deutlich negativer, wenn es vor allen Dingen dazu kommt, dass der Arzt dir ins Gewissen reden muss, aus welchen Gründen auch immer. Wenn die Motivation eher negativ ist, vor allen Dingen negativ extern ist, dann wird die Bewegung eher zum Mittel zum Zweck und die Wahrscheinlichkeit, dass man das lange durchhält, vor allen Dingen Spaß daran hat, ist unfassbar gering. Warum gibt es Bewegungsmuffel und wie kommt es dazu? Vielleicht bist du in einer Position, wo du den Spruch "kannst du mal eben" häufiger hörst als andere. Oder vielleicht sagst du dir selber, ich muss nur mal kurz. Das sind so typische Sprüche, die Leute sagen, die, auch wenn sie zu Hause sind, noch mit dem Kopf schön auf dem Arbeitsplatz sitzen und noch weiterarbeiten. Alles für die Firma, alles für die Chefs. Im besten Falle besitzt du noch ein Smartphone und seien wir ehrlich, wir haben alle eins. Vielleicht hörst du mir gerade auch übers Smartphone zu. Durch das Smartphone haben wir per Fingerdruck direkten Zugriff auf alle unsere Gelüste in Anführungsstrichen. Ob es der Mail-Account ist, wo man nochmal schnell eben was macht, oder YouTube, wo man sich irgendwelche sinnlosen Videos anguckt, um sich abzulenken von den stressigen Pflichten. Und so kommen wir dazu, dass Gewohnheiten aufbauen, die uns jetzt nicht wirklich dienlich sind in Richtung Gesundheit. Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Möchtest du dich in dieses und weitere Themen einlesen? Interessieren dich vielleicht die Quellen dahinter? Dann empfehle ich dir meinen Blog. Hast du wenig Zeit, möchtest aber auch im Thema sein? Dann melde dich gerne für meinen Gesundheits-Shortcut-Newsletter ein. Auf meinen Social-Media-Kanälen findest du noch weiteren Content und Insights. Die Verlinkungen findest du alle in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Bei Gewohnheiten geht es darum, dass wir ein gewisses Verhalten, eine gewisse Art und Weise uns anlernen. Wenn wir jetzt viel sitzen, maximal stehen durch die Stehtische, was ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, aber seien wir ehrlich, ob wir viel sitzen oder viel stehen, irgendwo wird der Reiz dann zu gering sein, wenn wir uns nicht bewegen. Und wenn du jetzt an deine Arbeit denkst, vielleicht gibt es den ein oder anderen Kollegen, der irgendwelche verrückten Übungen macht, weil der Rücken mal wieder nicht mitmacht oder der Nacken sich andauernd verspannt und die Person dann vom Physiotherapeuten Übungen bekommen hat, die er zwischendurch machen soll. Und diese Person ist dann so motiviert, extern motiviert in dem Szenario durch die Schmerzen, dass er regelmäßig die Übungen macht. Die erste Reaktion vom Kollegium, diese eine Person wird als komisch abgestempelt, beziehungsweise einfach die Tatsache, dass er diese Übungen auf der Arbeit macht. Das heißt, der gesellschaftliche Aspekt beim Thema Bewegung ist auch nicht unwichtig. Denn Fakt ist auch, wir möchten in einer Gruppe nicht negativ auffallen, beziehungsweise aus der Reihe tanzen, weil man befürchtet, aus der Gruppe ausgegrenzt zu werden. In der Gruppe hatten wir größere Wahrscheinlichkeiten zu überleben als auf eigene Faust und deshalb ordnet man sich gerne mal in Gruppen unter. Oder wie ich es gerade gesagt habe, man möchte nicht negativ auffallen. Diesen Effekt kann man übrigens auch umdrehen. Weil häufig hatte ich Klienten, die dann gesagt haben, Kamil, ich habe deine Übung auf der Arbeit gemacht. Erst haben sie mich alle belächelt, nach 2 Wochen hat die Hälfte von ihnen mitgemacht und jetzt ist es zur Routine geworden. Also du kannst auch durch die Art und Weise, wie du deine Arbeit gestaltest, so ein bisschen zum Trendsetter werden. Hast du es also geschafft, eine positive Gruppendynamik zu erschaffen? Und das muss ja nicht von dir auskommen, das kann ja von deinen Arbeitskollegen kommen, von einem, in Anführungsstrichen, verrückten Vogel, der irgendwelche komischen Übungen macht. Und du bist derjenige, der sich dann anschließt, kann das genauso gut einen positiven Effekt haben, vor allen Dingen auf das langfristige Durchziehen. Heißt, das Umfeld kannst du als sehr wichtigen Faktor mit ansehen. Wie kannst du es schaffen, Gewohnheiten zu etablieren? Das Umfeld ist der eine Faktor. Ein anderer Faktor ist aber genauso die Zeit, die wir rein investieren. In einer Studie von Lally et al. Von 2010, die Verlinkung findest du in den Shownotes dazu, wurde sich mal die Mühe gemacht, um zu schauen, wie viel Zeit benötigt wird, um eine Gewohnheit zu etablieren. Herausgekommen ist, dass es circa 66 Tage, also Pi mal Daumen 2 Monate dauert, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das kommt natürlich auf den Aufwand an und die Sache, die du etablieren möchtest. Wenn du dir zur Gewohnheit machen möchtest, morgens ein großes Glas Wasser zu trinken, dass das deutlich einfacher ist, vor allen Dingen auch in der Umsetzung, als zum Beispiel 4-mal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und nochmal 2-mal in der Woche laufen. Um jetzt etwas konkreter auf die Bewegung einzugehen, warum ist Bewegung eigentlich gut? Und ich sag mal so, die Gründe rauszufinden, das sind wenige Klicks auf allen Suchmaschinen, die es gibt. Ich habe mir mal die Seite von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, angeschaut, was die dazu sagen. Und alle Quellen sind sich einig, dass die Bewegung als Prävention von vielen Krankheiten unfassbar effektiv ist. Was vor allen Dingen interessant ist, ist, dass von sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten gesprochen wird. Auf Englisch sind das die Non-Communicable Diseases. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Aber wie gesagt, nicht übertragbare Krankheiten. Das sind alles Krankheiten, die nicht durch Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze oder sonstige Erreger ausgelöst wurden, sondern durch die Art und Weise, wie wir leben. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass es nicht entweder das eine oder das andere gibt. Ganz häufig ist es so, dass es eine Mischform ist, dass man irgendwelche Erreger schon im Körper hat, aber durch die Art und Weise, wie wir leben, diese Erreger am Leben gehalten bzw. nochmal richtig angeheizt werden, auszubrechen. Laut der WHO, welche Krankheiten wären das? Das wären zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einige Krebserkrankungen, Diabetes, bei Depressionen und Angstzuständen hat es auch eine Beteiligung. Wie schon gesagt, du findest die Verlinkung in den Shownotes zu genau diesem Teil, den ich jetzt gerade vorgetragen habe. Und ich finde, das ist ein Grund, den Alltag doch deutlich aktiver zu gestalten, als die meisten Leute mit sitzenden Berufen. Keine Sorge, das war jetzt erstmal im ersten Teil eine Begründung, warum man Bewegung als Prävention sehen sollte. Gleich kommt aber auch nochmal der Teil, wo ich ein bisschen dazu erzähle, was für positive Eigenschaften die Bewegung mit sich bringt. Also nicht nur weg von Krankheiten, sondern hin zur Leistungsfähigkeit zum Beispiel. Aber erstmal stellst du dir vielleicht die Frage, wie soll ich überhaupt starten? Der ein oder andere von uns hat vielleicht ein bisschen Angst davor, aus schlechten Erfahrungen zum Beispiel, zu schnell, zu viel und zu stark zu starten und dementsprechend sich dann irgendwelche Symptome ranzuholen, die kein Mensch von uns braucht. Seien es Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, die Liste kannst du ja weiterführen, wie du magst. Und die Antwort ist so simpel wie vielleicht für den einen oder anderen unbefriedigend gleichzeitig. Es kommt ganz drauf an. Und wie gesagt, ich habe auf der Seite der WHO ein bisschen gestöbert, habe dort die Leitlinien von 2020 gefunden, die du ebenfalls verlinkt bekommst. Und dort wird gesagt, dass erwachsene Menschen zwischen 150 bis 300 Minuten pro Woche sich moderat bewegen sollen oder 75 bis 150 Minuten intensiv. Super, damit können wir jetzt richtig viel anfangen. Einerseits muss ich sagen, ist das Wort moderat und intensiv absolut nicht definiert. Und andererseits kann man das auch gar nicht so gut, denn das ist eine komplett individuelle Geschichte. Das ist auch Thema in meinen Coachings. Wie starten wir eine gesunde Routine, ohne dass man nach 2 Wochen abbrechen muss, weil es einem viel zu viel geworden ist? Individuelle Anpassung sieht dann so aus, dass wir erstmal auf das Ausgangsniveau schauen. Also wie fit, wie belastbar bist du denn jetzt erstmal? Es ist wichtig, sich selbst einzuschätzen. Das kann man zum Beispiel machen durch eine gewisse Art von Tracking. Es gibt dafür Gadgets, egal ob Uhren, Brustgurte, Ringe. Die sagen einem ja mittlerweile, wie viele Schritte man über den Tag gemacht hat, wie man geschlafen hat. Ich warte noch auf irgendein Gadget, das mir die Lottozahlen sagt, dann greife ich auch zu. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass du nichts davon hast. Und da muss ich sagen, das finde ich auch absolut legitim, weil es gibt auch Arten, das zu testen. Und dafür brauchst du nur Stift und Papier oder die moderne Variante davon. Notiere dir einfach über eine Woche, wie viel Bewegung, egal ob moderat oder intensiv, und das ist ganz subjektiv von dir eingeschätzt, wo du die Grenze von moderat und intensiv einordnest, wie viel Bewegung du pro Woche hast. In Minuten ist ein bisschen einfacher. Wichtig noch mit einzuberechnen ist, ob du irgendwelche Vorerkrankungen hast. Das ist immer ganz interessant, wenn man mit Klienten spricht und die nach ihren Vorerkrankungen fragt, sagen die, nein, ich bin kerngesund. Und dann fragt man nach den Medikamenten und dann wird gesagt, ich nehme etwas gegen Bluthochdruck, ich nehme gegen Cholesterin zum Blutverdünnen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also Medikamente, Vorerkrankungen, das sollte mit einberechnet werden. Denn es gibt einige Mittelchen, die Leistungsfähigkeit schon mal einschränken und die Subjektivität auch verändern. Sprich, eine Woche erstmal alles notieren, im Hinterkopf behalten, ob die Medikamente, die man nimmt, oder die Vorerkrankungen, die man hat, vielleicht einen Effekt auf die Leistungsfähigkeit hat. Nach der Woche, was dann wichtig ist, also in der Woche hast du ja so ein bisschen Zeit, auch noch weiter drüber nachzudenken. Das dauert ja nicht lange, seinen Bewegungsradius oder seine Intensitäten aufzuschreiben. Du kannst dann zum Beispiel immer schreiben, 30 Minuten moderat in Klammern spazieren gehen, 20 Minuten intensiv vom Nachbarshund weglaufen. Da kannst du ganz kreativ sein, such dir gerne die Art und Weise, wie du es notierst. Für dich bleib aber dabei, das ist ganz wichtig. Noch wichtiger ist, wenn du jetzt diese Woche getrackt hast, dass du nicht ganz blind in die nächste Zeit reinsteigst, sondern mit einem ordentlichen Trainingsplan arbeitest. Und dafür musst du jetzt nicht zwingend, wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, musst nicht zwingend mit einem Trainer daran arbeiten. Es geht einfach darum, Parameter aufzuschreiben, in welchem Umfang, in welcher Intensität und welchem zeitlichen Rahmen du jetzt in der nächsten Zeit an deiner Leistungsfähigkeit und an deiner alltäglichen Bewegung arbeiten möchtest. Noch wichtiger ist, das nennt man dann Ziele festlegen. Also wofür machst du das? Und da gehen wir halt auch weg von den externen Motivatoren hin zu internen Motivatoren. Wie das genau geht, das werde ich dir mal in einer separaten Folge erklären. Wenn du aber keine Lust hast zu warten, kannst du in meinem Blog, der auch in den Shownotes verlinkt ist, einfach schon mal so ein bisschen stöbern. Da habe ich den einen oder anderen Artikel geschrieben, wo es auch um dieses Thema geht. Und dann kannst du schon mal mit ein paar mehr Informationen loslegen. Welches Training ist das Richtige für mich? Das ist auch eine Frage, die ich häufig mit Klienten bespreche. Denn es gibt nicht wenige, die sich dann ins Fitnessstudio quälen, sage ich mal, obwohl die gar keinen Spaß daran haben. Die gehen aber dorthin, weil entweder der Arzt das gesagt hat oder die Frau, die einem in den Speckgürtel gekniffen hat oder die Arbeitskollegen alle dorthin gehen. Aber ich kann dir sagen, für die Langlebigkeit deines Planes ist das nicht die ideale Lösung. Es sind ein paar Faktoren noch wichtiger als das pure Denken an den Effekt, den man dann vielleicht nach einem halben oder einem ganzen Jahr erzielt hat, wenn man sich durchs Fitnessstudio quält. Der eine Faktor, den habe ich mir ganz oben zum Beispiel aufgeschrieben, ist der Spaßfaktor tatsächlich. Ein weiterer Faktor, das unterstützende Umfeld, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also wenn du Leute um dich herum hast, die dich positiv unterstützen, die vielleicht sogar mitmachen, dann hast du wirklich gute Voraussetzungen, dass du einen langfristigen positiven Effekt erzielen kannst. Also die innere Motivation, je mehr Faktoren dort auftauchen, umso besser. Die eine Sache ist natürlich auch, dass das Starten, und das kennen wir von den Neujahrsvorsätzen, sehr einfach ist. Man kauft sich Laufschuhe, man kauft sich Fitnessarmbänder, Schrittzähler, hat die ersten Tage Spaß dran, vielleicht die ersten 2-3 Wochen. Irgendwann liegen die Sachen vielleicht in der Ecke und verstauben. Also das Dranbleiben ist halt deutlich schwerer. Je mehr innere Motivatoren und je mehr äußere Motivatoren, aber in positiver Hinsicht, desto besser für dich. Also nochmal, welches Training ist gut für dich? Dabei müssen wir einmal ganz kurz rauszoomen und zwar auf den Körper grundsätzlich schauen. Der Körper ist nämlich ein biologisches System. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er sich an das, womit er gefüttert wird, also wie er benutzt wird, anpassen kann. So dieser typische Spruch, use it or lose it. Vielleicht kennst du das, der trifft die Sache hier gerade ganz gut. Wir haben also einen Körper, der sich an das anpasst, was du mit ihm machst. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie groß sollte der Trainingsreiz sein, um gewisse Anpassungsmechanismen anzutreiben. Oder nehmen wir uns mal als Beispiel das Prinzip der Superkompensation raus. Das bedeutet, wenn ein Reiz groß genug ist, wird sich der Körper, ganz einfach erklärt, die Muskulatur vielleicht. Das ist das Beispiel, womit man es am besten erklären kann, wenn du tatsächlich Spaß daran hast, mit Gewichten zu trainieren, einen ausreichend großen Trainingsreiz setzt, dann wird die Muskulatur nach einer Erholungsphase stärker sein als vorher. Ist dieser Trainingsreiz zu gering, wird es kaum bis gar keinen Effekt geben. Ist er zu groß, wird es eher einen schädigenden Effekt geben. Also Körper, biologisches System. Das Gegenteil ist ein mechanisches System. Vielleicht hat dir schon mal ein Arzt gesagt, nachdem du zu ihm gekommen bist, weil du Schmerzen hattest, dass du dich für die nächsten Tage und Wochen schonen sollst. Und wenn man bei einem biologischen System mechanisch denkt, und mechanisch, dann können wir als Beispiel ein Fahrrad nehmen. Beim mechanischen System ist es so, dass jeder Reiz eine gewisse Abnutzung zur Folge hat. Wenn wir das jetzt auf unseren Körper anwenden, dann ja, würde ich diesen Aussagen schon dich zustimmen, aber wir sind ein biologisches System. Wenn es um das Thema Arthrose geht, da wird ganz vielen Leuten gesagt, wenn du Knieschmerzen hast in deinem arthrotischen Knie, dann mach Pause, setz dich hin. Ja, wenn es nicht weitergeht, auf jeden Fall. Aber langfristig gesehen wird die Nichtbelastung des Knorpels eher noch weitere negative Auswirkungen auf das Knie haben. In der Ausbildung zum Physiotherapeuten, eines der ersten Sachen, die man lernt, ist, belaste Strukturen, belaste das Gewebe, damit wir einen Anpassungseffekt haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn du mit einem hocharthrotischen Knie da sitzt, mir gerade zuhörst, dass du dich morgen über alle Ratschläge deiner Ärzte und Therapeuten hinwegsetzt und dich bei einem Halbmarathon anmeldest. Das soll es jetzt nicht sein. Das sollte jetzt einfach nur ein Beispiel sein. Damit du dir mal vorstellen kannst, was ich meine mit richtiger Trainingsreiz. Nehmen wir nochmal den Patienten mit Knieschmerzen, warum auch immer der Knieschmerzen hat. Und nach einer Gehstrecke von 1 Kilometer schmerzfreiem Gehen kommt der Schmerz. Was kann man also machen? Wir sagen, 1 Kilometer, da ist die Schmerzschwelle. Warum also nicht mal versuchen, unter dieser Schwelle zu bleiben? 750 Meter gingen ja schmerzfrei. Also können wir das mal aufteilen in vielleicht 2 mal 750 Meter, wobei du eine Pause machen kannst von ein paar Minuten, bis du dich wieder fit fühlst. Und wenn du das zum Beispiel alle 2 Tage machst und das 10 Trainingseinheiten lang, dann kannst du nochmal hingehen und mal einen Test machen, ab wann jetzt deine Schmerzen wieder einsetzen. Ob es wie vorher 1 Kilometer ist oder vielleicht 1,3 Kilometer oder auch vielleicht nur 800 Meter. Aber dann hast du wenigstens rausgefunden, wo deine Belastbarkeit ungefähr einzuschätzen ist. Wenn du dich da nicht sicher fühlst bei, dann rate ich dir auf jeden Fall, dir einen Profi an die Seite zu nehmen. Ich kenne da so jemanden. Ich habe einiges von ihm in den Shownotes verlinkt. Kannst gerne natürlich wieder reingucken. Wie kannst du deinen Alltag bewegter gestalten? Und da kommt es natürlich immer auf eine individuelle Anpassung an. Nehmen wir auch wieder mal ein einfaches Beispiel, der 9-to-5-Bürojob. Wenn du mit dem Auto auf Arbeit angekommen bist, anstatt dich um die besten Parkplätze mit anderen zu käbbeln, also direkt am Eingang, parkst du extra ein bisschen weiter weg, hast dadurch schon mal ein paar Schritte mehr gemacht. Einmal vor und einmal nach der Arbeit. Das ist ja schon mal ein Anfang. Du kannst, wenn du die Wahl zwischen Treppe und Fahrstuhl hast, immer auf die Treppe umsteigen, theoretisch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und das muss jetzt auch nicht jeden Tag sein, sondern erstmal einmal in der Woche, wenn das Wetter es zulässt. Aber auch hier wieder im Hinterkopf behalten, Gewohnheiten schaffen. Über die Zeit, über die Motivation eher positiv. Was ich gerne mit den Leuten auch bespreche, und das sind die, von denen ich ganz am Anfang gesprochen habe, die irgendwelche komischen Übungen zwischendurch machen, aufstehen, irgendwelche Hampelmänner machen, Kniebeugen, Liegestütze und die anderen nur zugucken und sich denken, was zum Geier ist da los? Diese Art von Übungen nennt man Movement Snacks. Das bedeutet nicht, dass man jetzt den Donut vom Karton zum Mund führt. Das ist nicht so ein Movement Snack. Es geht darum, zwischendurch den unbewegten Alltag zu durchbrechen. Ich sitze jetzt auch schon ein paar Minuten hier. Das heißt, wenn ich die Aufnahme beende, werde ich auch erstmal anfangen, mich ein bisschen zu bewegen. Und ich rede nicht davon, zum Kopierer zu laufen, zur Kaffeemaschine, zur Toilette, rausgehen, sich eine rauchen und zurückkommen. Ich rede davon, 2 Minuten, 1,5 Minuten, 3 Minuten, also in einem ganz kurzen Zeitraum, mal ein bisschen Intensität in die Bewegung reinzubringen, ins Schwitzen zu kommen vielleicht, auf jeden Fall aus dem Atem zu kommen. Und die Leute, die das machen, also das Herz-Kreislauf-System zwischendurch aus dem Ruhemodus in die Aktivität zu bringen, bringt enorm viele positive Effekte. Vor allen Dingen schmälert es unfassbar die negativen Effekte von der Inaktivität. Als kleines Fazit für diese Folge. Und zwar ist das die Message, die mir am wichtigsten ist, die du von heute hier mitnimmst. Wir sind geboren und unser Körper ist gemacht dafür, um sich zu bewegen. Leider sind heutige Gewohnheiten eher darauf ausgelegt, dass wir Energie sparen, weil Anstrengung und neue Gewohnheiten erstmal viel Aufwand bedeuten und wir uns deshalb gerne mal an die Inaktivität gewöhnen. Das kann man aber auf jeden Fall umdrehen. Und nochmal, wer hätte es gedacht? Hin zu einer positiven Motivation ist immer besser als weg von einer negativen. Ein Faktor, den ich noch nicht angesprochen habe, der aber enorm wichtig in der Situation ist, ist die Tatsache, dass wenn du präventiv arbeitest, die volle Kontrolle hast, also nicht gezwungen bist, etwas zu tun, sondern etwas machen möchtest, was dir Spaß macht. Es geht nicht ums Fitnessstudio, es geht nicht ums Joggen, also so diese Klischeesportarten. Es geht darum, etwas zu machen, was dir wirklich Spaß macht, was du wirklich auch lange durchhältst, wo du viele Freunde vielleicht mitbegeisterst oder die schon da sind und du dich noch anschließt. Und bitte nicht mit Darts, Fach- oder Kartenspielen anfangen. Wenn du das hochprofessionell betreibst, guck dir mal die Top-Leute in solchen Sportarten an. Ganz viele Schachspieler, die sehen, ich sag mal, normal aus, was auch immer normal bedeuten mag. Aber wenn du dir die Dartspieler anschaust, auch auf höchstem Niveau, da ist sehr viel Schwungmasse verbaut. Ich rede von Sportarten, die dich und dein Herz-Kreislauf-System fordern, die deine Muskulatur zum Brennen bringen. Und der Rest ist dann fast schon, wie gesagt, egal, eher nach dem eigenen Empfinden. Schwimmst du gerne? Super. Läufst du gerne? Toll. Tanzt du gerne? Perfekt. Such dir das, worauf du am meisten Lust hast. Natürlich wäre es immer prima, einiges an Zeit pro Tag dafür zu haben. Wenn du die nicht hast, gibt es auch Möglichkeiten, deine Welt auch aktiver zu gestalten, ohne dass du dir ein Bein dafür rausreißt. Kenne dein Ausgangsniveau, plane ordentlich, such dir professionelle Hilfe, wenn du denkst, dass du dadurch sicherer startest. Dann hast du die besten Voraussetzungen geschafft, um leistungsfähiger zu werden, lange gesund etwas von dir und deinem Körper zu haben. Und deine Familie hat natürlich auch was davon. Ich hoffe, dass ich deinen Horizont etwas erweitern konnte und du jetzt intrinsisch motivierter bist, dich intrinsisch motivierter bewegen möchtest und in deinem Alltag einen Platz dafür findest. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. In den Shownotes findest du alle wichtigen Verlinkungen. Und wenn du noch etwas Zeit übrig hast, würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts und Co. freuen. Bis zur nächsten Folge, weil Gesundheit auch Männersache ist. Ciao.